Hallo, hier ist das Politobär-Magazin, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Bürgerradio. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Wir unterhalten uns heute über Privatheit, über Datenschutz. Wir hören uns einen Vortrag an von Neil Walfield, den hat er vor ein paar Jahren gehalten, beim Open Chaos in Köln. Und er erzählt Dinge zur Fragestellung von Privatheit und Datenschutz. Heute verändert sich ja das Verhältnis zu unserer privaten Sphäre, zu unseren Daten, rapide. Viele Leute sind daran interessiert zu wissen, wie sich Menschen verhalten, um Vorhersagen treffen zu können oder auch ihr eigenes Verhalten verändern und anpassen zu können. Wir werden geradezu verlockt, dass wir Dinge aus dem privaten Preis geben. Zum Beispiel, wer im Supermarkt nicht mit Bargeld bezahlt und auch noch eine Kundenkarte oder ähnliches verwendet, der gibt eine Menge Informationen über sich preis. Die Dinge, die er kauft, wann er die kauft, in welcher Kombination, wie sich da vielleicht auch Kaufverhalten ändert, gibt eine Menge Informationen preis, die eventuell Rückschlüsse bieten auf Arbeitsverhältnisse, Lebensumstände, physische und psychische Verfassung. Das heißt, das sind alles Dinge, die eigentlich von außen erstmal gar nicht so erkennbar sind, aber über den Trick von Datensammlung und einer statistischen Auswertung lassen sich da eine Menge interessante Sachen herausfinden. Wir hören heute den Vortrag von Neil Walfield, Privatheit, mehr als etwas zu verbergen.
So, vielen Dank. Ich bin Neil. Dieser Vortrag heute Abend geht eigentlich um ein philosophisches Thema, so Privatheit. Aber ich bin kein Philosoph von Beruf her. Eigentlich arbeite ich als Softwareentwickler tagsüber. Ich arbeite an GNU-PG, was die meist von euch wahrscheinlich kennt. Und deswegen ist Privatheit mir eigentlich sehr wichtig. Und man muss das manchmal so verteidigen. Warum ist Privatheit wichtig? Und in der linken Szene sagen viele Leute, ja, jeder hat irgendetwas zu verbergen, ne? Weil alle sagen, ja, es ist mir egal, wenn die BND oder NSA halt ein paar Nachtbilder von mir sieht. Stört mich nicht. Ist nicht mein Nachbar. Nicht Leute, die mich eigentlich kennen. Und wenn man argumentiert, ja, aber man hat doch irgendetwas, was man verstecken will. Das ist doch total wichtig. Aber wenn man so anfängt, dann verliert man. Man kann eigentlich den gegenüber nicht überzeugen, dass Privatheit sehr wichtig ist. Mindestens meiner Erfahrung nach so 95% der Zeit. Man braucht andere Argumente. Und heute Abend will ich euch eine Idee geben, also halt meine Idee von Privatheit vermitteln. Diese Idee ist, stimmt nicht unbedingt von mir, aber ich habe dann halt viele Bücher gelesen und Berichte und das für mich so ein bisschen zusammengefasst. Und ich denke, es ist eine Idee, was halt viele teilen. Aber mehr als was eigentlich Privatheit ist, ist, wie man das am besten verteidigt. Und am Ende dieses Vortrages würde ich dann auch ein paar Ideen geben, wie man Privatheit besser in der Welt verteidigen kann, als zu sagen, dass man tatsächlich etwas zu verbergen hat. Ich begrüße Fragen während des Vortrages. Aber da es kein technisches Vortrag ist, will ich dann große Diskussionen bis zum Ende halten. Also natürlich, wenn ich was sage und er versteht das nicht, und das passiert wahrscheinlich, weil ich kein Muttersprachler bin, dann frag gerne und ich versuche das besser aufzuklären. Aber diese großen Fragen bitte zum Ende halten. Also was genau ist Privatheit? Also ich denke, jeder hat denn das Gefühl, dass es hat irgendetwas mit Geheimhaltung zu tun. Aber ist Privatheit gleich Geheimhaltung? Es gibt eine Frau, eine Philosophin, sie heißt Celia Bock. Sie hat viele Gedanken über Geheimhaltung gemacht und ein Buch, was über 300 Seiten beinhaltet, geschrieben und hat so ganz lange Sätze, die sehr kompliziert sind. Und ich habe auch nicht alles verstanden, aber ich habe es gelesen. Und sie sagt, dass Geheimhaltung ist etwas, was man absichtlich versteckt. Na, es gibt diese Absicht dahinter. Und es gibt unterschiedliche Aspekte der Geheimhaltung. Man kennt das denn aus der Religion, dass es gibt einige Zeremonien, die sehr geheim sind und nur bestimmte Leute haben Zugang dazu. Aber auch zu Hause, vielleicht mit dem Partner, man hat Sex, im Schlafzimmer, aber nicht auf der Straße. Warum nicht auf der Straße? Ist das vielleicht nur, weil man das nicht darf? Oder weil man das nicht will? Es ist irgendwie doch privat. Diese Intimität ist etwas Privates, ne? Und manchmal ist man einfach schweigsam. Man sagt gar nichts. Es gibt Leute, die dann eine Eid ablegen. Die sagen gar nichts. Und getarntes Vorgehen, Verstohlenheit, Täuschung, alle diese Sachen, die haben irgendetwas mit Geheimhaltung zu tun. Also wir sehen schon, dass es gibt diese unterschiedlichen Aspekte und Privatheit ist nur ein Aspekt davon. Und was auch interessant ist, ist, Geheimhaltung ist etwas Neutrales. Es ist weder wertvoll noch wertlos. Beziehungsweise es kann wertvoll sein, aber es kann auch wertlos sein. Es kann negativ, neutral oder positiv sein. Und es ist nicht unbedingt beschämend. Also ein paar Beispiele von Sachen, die man geheim halten will. Also ein Klogang, ne? Dass man hat ein Tor, man geht, man versteckt sich irgendwie. Jeder weiß, dass man aufs Klo geht, ne? Also das versteckt man nicht. Aber den Inhalt, irgendwie braucht man halt dieses Ort für sich selbst. Die meisten Leute wollen das einfach nicht in der Öffentlichkeit machen. Und was ist mit Übungen? Zum Beispiel Tanzübungen. Seit 3 Jahren gehe ich einmal in der Woche tanzen, beziehungsweise eine Tanzübung. Das ist was sehr Privates. Ja, da ist der Lehrer, ich gehe mit meiner Frau, der Lehrer sieht, wie schlecht ich tanze, obwohl ich schon seit 3 Jahren dahin gehe, fast jede Woche. Und ich sag euch jetzt, ich gehe jetzt tanzen. Ich habe Tanzübungen. Aber ich bin jetzt nicht bereit, hier auf der Bühne zu stehen und für euch zu tanzen. Ich halte das dann halt geheim. Ich schäme mich quasi davor, dass ich das nicht gut kann. Obwohl ich 3 Jahre daran bin, zu üben. Also, das will man halt nicht unbedingt teilen. Und lass uns denn Wahlgeheimnis nehmen. Wahlgeheimnis, ist das etwas Privates? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber es ist etwas nicht Negatives, ne? Es hat keine negative Konnotation. Und man schämt sich auch nicht dafür, dass man halt gewählt hat. Missbrauch ist natürlich was sehr Negatives. Als Gesellschaft wollen wir das einfach nicht haben. Viele Aspekte und ohne Wertschätzung muss man Geheimhaltung betrachten. Also wir sehen, dass Geheimhaltung etwas anderes ist als Privatheit. Also dann müssen wir fragen, was ist denn die Privatheit? Und die Privatheit, das würde ich denn euch jetzt vorlesen, ist die Kontrolle über wie man gesehen wird und was man preisgibt. Und das ist sehr wichtig, ne? Es geht um Kontrolle. Es geht um das, was in sich drin ist, die Gedanken. Und Privatheit ist, ob man diese Gedanken teilt oder nicht. Ob man sich auf der Bühne steht oder nicht. Also wie kontrollieren wir das? Das ist ein sehr wichtiger Aspekt von Privatheit. Also wir kontrollieren, wenn wir unsere Daten preisgeben oder unsere Ideen. Nicht irgendwie die Regierung, nicht die Eltern. Also wenn wir beobachtet wird, wir treten dann auf die Bühne, genau wie ich denn hier jetzt bin. Also jeder von uns. Und wir ziehen eine Maske an. Und diese Maske ist, wie wir gesehen sein wollen. Das kennt irgendwie jeder. Auch wenn man das Gefühl hat, dass man immer echt ist. Es stimmt nicht, ne? Man ist nicht immer echt. Man ist selten echt. Auch zu sich selbst. Und das ist nicht unbedingt was Schlimmes. Weil wir wollen alle eigentlich was Besseres sein, als wir sind. Nur indem wir glauben, dass wir gut sind, schaffen wir es auch, besser zu werden. Aber wenn wir in die Arbeit gehen, dann schlüpfen wir in eine Rolle. Und diese Rolle ist dann anderes, als wenn wir zu Hause sind, mit Familie. Und es ist wiederum anderes, als wenn man unter Freunde ist oder in der Kneipe. Die meisten von uns wahrscheinlich, diese Rollen, die sind sehr ähnlich. Aber es kann sein, dass diese Rollen in Konflikt stehen. Zum Beispiel, wenn man in der Arbeit ist, ist man sehr hart. Man lässt nichts durch. Aber zu Hause ist man sehr zart. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass diese Masken inkompatibel sind. Das heißt, dass wenn man eine Feier haben würde, würde man diese zwei Gruppen von Leuten nicht einladen, weil man kann nicht gleichzeitig diese beiden Masken tragen. Und dann würde die eine Gruppe sehen, der verhält sich aber komisch, ne? Und die Erwartungen ändern sich. Also diese Masken sind sehr wichtig. Die erlauben uns, in diese Rolle zu schlüpfen. Die verbergen unsere Schwächen. Und auch die Stellen, wo wir verwundbar sind. Aber es ist auch sehr anstrengend, solche Masken zu tragen. Und manchmal kann es sehr anstrengend sein. Manchmal auch nicht. Es braucht Konzentration. Das heißt, dass um diese perfekte Maske zu tragen, sodass derjenige gegenüber man sich so betrachtet, wie man sich das wünscht, muss man viel Energie investieren. Und dann hat man keine Energie übrig, um was anderes zu machen. Ich habe hier ein Zitat von Sartre aus Das Sein und das Nix. Und ich würde euch das jetzt vorlesen, weil ich finde das sehr wichtig, beziehungsweise es zeigt sehr, was ich jetzt meine. Der aufmerksam will, seine Augen auf den Lehrer starrend, seine Ohren weit offen, so erschöpft er sich in der von ihm gespielte Rolle, dass er nichts hört. Das heißt, dass wenn du in der Uni sitzt und du versuchst, der perfekte Student zu sein, dann hast du verloren. Du hast nichts mitbekommen wahrscheinlich. Beziehungsweise du hast etwas verpasst mindestens. Und es ist der Student, der manchmal so links oben in der Ecke guckt und ein bisschen träumt, der eigentlich das meist mitbekommt. Weil dieser Student, der kann auf das Wesentliche eigentlich konzentrieren. Und es ist nur, wenn wir diese Maske fallen lassen, wenn wir uns verwundbar machen, weil der Gegenüber glaubt nicht mehr, dass wir den guten Student sind. Beziehungsweise nicht der Chef, der die Macht hat. Nur dann, wenn wir die Maske wirklich fallen lassen, können wir uns auf das Inhalt konzentrieren. Und es ist interessant zu sehen, dass in der Tat, es gibt ein ganz leichtes Beispiel davon. Jeder, der eine große Firma kennt, weiß, dass es gibt Mitarbeiter, die an den Inhalt irgendwie arbeiten. Die Leute, die das Software schreiben. Die Leute, die den Zug bauen. Aber es ist selten in einer großen Firma, dass genau diese Leute sind auch das Gesicht der Firma. Eigentlich stellt man Leute an, die das Gesicht der Firma sind und wenig Ahnung von dem Inhalt haben. Na, vielleicht haben die ein bisschen Ahnung, aber die arbeiten nicht am Inhalt. Die geben das den Herrn nur weiter. Und ich finde das ein sehr starker Beweis, dass man diese zwei Sachen nicht gleichzeitig gut machen kann. Man kann entweder eins oder das andere. Also wir haben halt diese Privatheit. Und wenn wir diese Maske fallen lassen, wir machen das, wenn wir alleine sind zum Beispiel. Aber warum stoßen andere Leute gegen unsere Privatheit? Warum dürfen wir keine Privatheit haben? Es stemmt auf der einen Seite aus Neugier. Man ist einfach neugierig. Was passiert hinter geschlossenen Toren? Was sind das für Geräusche, was ich höre? Ich will sehen. Das ist was ganz Natürliches eigentlich. Man will auch man will auch indirekt erleben. Deswegen gibt es, ja, also diese, so quasi Boulevardpress, wo man über andere Promis oder über Promis liest, ne, und dann man kennt, ah ja, die scheiden sich, schön, ne, also auch die Promis sind nicht perfekt. Oder die haben Probleme wie ich. Oder wenn man Geld hat, was macht man denn? Man geht irgendwo hin auf dem Strand und guckt mal, wie schön die aussehen. Man erlebt indirekt, was man selbst nicht erleben kann. Aber es gibt auch was anderes, und das ist denn, um soziale Normen aufzuzwingen. Unsere Gesellschaft hat soziale Normen, die wichtig sind. Also ich will nicht sagen, dass wir keine sozialen Normen haben sollen. Also ich bin gegen Missbrauch. Man soll nicht erlauben, dass man zum Beispiel Pädophilie, das geht ja gar nicht. Das ist eine Norm, was aufrecht erstehen soll. Und wie wissen wir, wenn etwas Privates passiert, also in einer privates Umgebung passiert, wie wissen wir, dass das okay ist? Ne, weil wir sehen das dann nicht. Das ist privat. Wie können wir sicher sein? Wir können nur sicher sein, indem wir zum Beispiel kontrollieren, ne? Genau wie in der Bahn. Manchmal guckt man dann da rein. Ja, sieht alles gut aus. Man hat gestempelt. Dankeschön. Gute Fahrt. Eine Möglichkeit, Kontrolle. Oder man kann einfach Vertrauen haben. Vertrauen ist natürlich gut, ne? Aber von wem braucht man eigentlich diesen Vertrauen? Na, von dem, die das Macht haben. Von den Eltern, von den Nachbarn, die durch das Fenster gucken wollen, um zu kontrollieren, dass alles denn halt richtig abläuft. Also von das Establishment, die Machthaber, die entscheiden, was akzeptabel ist und was nicht. Also es ist interessant denn, dass wenn man diese Vertrauen braucht und diese Vertrauen wird durch das Establishment gegeben oder geschenkt, denn wer hat denn eigentlich diese Vertrauen? Also Leute aus dem Establishment. Das bedeutet, dass unterdrückte Gruppen haben weniger Privatheit. Man hat diese Vertrauen einfach nicht. Wir vertrauen die Schwarzen weniger, mindestens in den Staaten. Matt Mitchell von Crypto Harlem, der ist relativ bekannt, der leitet den Crypto Partys. Und der hat beobachtet, dass in Harlem es gibt viel mehr Überwachung aus New York City. Also richtig viel. Und in den letzten Jahren ist die Kriminalität in Harlem gesunken. Und zwar deutlich. Und man liest das auch in den Zeitungen. Und die Polizei, die sind ganz stolz. Yay! Die Kriminalität in Harlem ist gesunken. Die Regierung sagt, jawohl, das ist toll, hier ist mehr Geld, mach weiter. Aber das ist nur die Hälfte der Geschichte, weil die andere Hälfte ist, dass auch in New York City ist die Kriminalität gesunken, wo man nicht so doll überwacht wird. Und es war genauso viel. Also was hat diese Überwachung gebracht? Also es hat wahrscheinlich nicht die Kriminalität gesunken. Also können wir Privatheit haben ohne Vertrauen? Ja, das geht auch. Es ist möglich, Privatheit zu haben ohne Vertrauen, aber dafür brauchen wir Geheimhaltung. Aber jeder weiß, wer ein Geheimnis hat, dass ein geteiltes Geheimnis kein Geheimnis mehr ist. Stell dir vor, dass du musstest jedes Mal, wenn du jedes Mal aufs Toilette gehen musstest, du musstest geheimlich machen. Das geht ja gar nicht. Jedes Mal heimlich aufs Toilette. Unmöglich. Irgendwann, irgendwo wirst du entdeckt. Geheimhaltung ist sehr anstrengend. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Privatheit verdient hat. Aber es ist etwas, wo wir uns wirklich Gedanken machen müssen als Gesellschaft, wer unser Vertrauen gewinnt und wer nicht. Weil wir wollen natürlich Missbrauch unterdrücken. Aber gleichzeitig wollen wir auch, dass Leute Privatheit haben. Aber was genau ist Privatheit? Also wie sieht es denn aus? Also es gibt Alan Weston, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Privacy and Freedom. Das hat er in der 60er geschrieben. Sein super Buch. Der erste Teil ist in so ungefähr 100 Seiten lang und ich würde sagen, es lohnt sich, das zu lesen, weil es ist dann so schön geschrieben, warum Privatheit wichtig ist und wozu wir das brauchen. Und Alan Weston hat 4 Aspekte der Privatheit identifiziert. Und ich habe die hier aufgelistet und ich würde gleich dann alle ein bisschen anschauen. Also das erste ist Ungestörtheit. Das heißt, dass man ist alleine. Und zwar ganz. Man wird nicht beobachtet. Naja, vielleicht von den Tieren, aber nicht von Menschen. Man ist alleine irgendwo. Vielleicht im Wald. Vielleicht in den eigenen Zimmer. Aber da ist keiner. Das heißt, dass es gibt keine Verhaltungserwartungen. Keine guckt zu, man braucht keine Maske zu tragen, außer für sich selbst. Das ist Privatheit pur. Aber es ist nicht die einzige Form der Privatheit. Auch Intimität bietet Privatheit an. Wenn ich mit meinem Partner bin, oder unter Freunden oder mit Mitstreiter, habe ich auch eine bestimmte Menge an Privatheit. Es stimmt, dass ich eine Maske trage, aber nicht desto trotz. Es ist nicht so anstrengend, als wenn ich zum Beispiel vor meinem Professor stehe oder vor meinem Chef oder von jemandem, der Macht über mich hat und wo ich nicht erlauben will, dass derjenige sieht, wo ich schwach bin. Ich kann mich verletzlich machen gegenüber meinem Partner. Ich kann meine Träume erzählen, ohne Angst zu haben, dass sie die lächerlich findet. Ich kann auch gegen bestimmte soziale Normen stoßen, ohne große Probleme. Ich kann in der Nase bohren. Und sie sagt ja gar nichts. Er sagt ja auch nichts, ne? Aber das würde man nicht unbedingt in einem guten Restaurant machen. Da sind soziale Normen, das gehört sich nicht. Aber zu Hause, ich kann meine Füße auf dem Tisch tun, da sagt keiner was. Dritte Form von Privatheit, das ist sehr interessant, Anonymität. Man ist irgendwo in der Öffentlichkeit. In der Stadt, in einer anderen Stadt, wo man wohnt. Man ist zum Beispiel in Heidelberg, wo man sonst selten war. Man hat keine Bekannte. Man sitzt irgendwo in einer Kneipe. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass jemand reinkommt, den man sich kennt. Man kann eine andere Maske anziehen. Man kann das denn ausprobieren, wie das ist, denn so witzig zu sein, weil normalerweise ist man sehr zurückhaltend. Aber heute, vielleicht will ich versuchen, dann so der Freundliche zu spielen. Und wenn das nicht klappt, wenn das irgendwie so peinlich ist, man fühlt sich nicht wohl, dann geht man. Und diese Leute, die da waren, die haben vielleicht immer noch diese Erinnerung an der komische Typ, der so der Clown gespielt hat an diesem Abend. Aber die haben keine Macht über mich. Ich gehe nach Hause, die haben meine Telefonnummer nicht, die kennen vielleicht meine Vorname und sonst nichts. Die haben keine Macht über mich. Und solange die Sozialnormen, wogegen ich stoße, nicht so wichtig sind, sagt keiner was. Die Polizei würde nicht gerufen. Die würden mich maximal vielleicht rausschmeißen. Aber auch das ist dann eher unwahrscheinlich. Also wenn man anonym unterwegs ist, man kann die eigene Maske aussuchen. Und das ist eine sehr schöne Freiheit, was die meisten Leute eigentlich selten ausnutzen. Und es gibt ein Erlebnis, was viele Leute vielleicht gehabt hat. Man sitzt zum Beispiel in der Kneipe, man trinkt sein Bier, alleine, vielleicht wartet man auf Freunde. Und da kommt ein wildfremder Mensch, setzt sich neben sich und fängt an zu erzählen. Eine sehr, sehr, sehr intime Geschichte. Seine Frau hat ihn gerade verlassen. Die Tochter hat irgendetwas gemacht und der Sohn was anderes. Und sein Leben, oje, oje. Eine ganz schlimme Geschichte. Warum erzählt diesen Mensch mehr sowas? Etwas, was so intim ist. Was er sonst keiner aus seinem Bekanntenkreis erzählen würde. Naja, er erzählt mir das, weil ich kein langfristige Macht über ihn habe. Das heißt, wenn er geht, meine Macht über ihn ist weg. Ich kann ihm in dem Moment sagen, dass ich finde es scheiße, wie er sich verhalten hat. Aber in einer Stunde, alles, was ich gesagt habe, hat keine Bedeutung mehr in seinem Leben. Wenn er das nicht will. Ich kann nicht mit seiner Frau reden, ich kann auch nicht mit den Kindern. Also man findet auch diese Intimität in der Anonymität. Das letzte Aspekt der Privatheit ist Zurückhaltung. Es ist eine psychologische Grenze. Und das passiert, indem andere Leute das ausblenden, was die sehen. Ich habe ein Weilchen in England gewohnt und es war ein sehr interessantes Erlebnis. Also ich komme nicht aus England, ich komme aus den Staaten. Und England ist dann ein Land, wo die Leute sehr, sehr zurückhaltend sind. Und eines Tages saß ich mit meiner jetzigen Frau beim Essen und wir hatten ein paar Bekannten mit uns und wir hatten Guacamole und wir haben das dann halt gegessen. Und dann irgendwann haben wir gesagt zu einem, willst du auch was davon? Und plötzlich so, ach, Guacamole, ich liebe Guacamole, ach. Und er hat Geschichten von Guacamole erzählt. Es war was sehr Komisches damals. Also deswegen ist diese Geschichte auch mit mir geblieben. Und ich habe es damals wirklich nicht verstanden. Aber er hat diese Guacamole, was mitten im Tisch war, was ich mit meiner Frau geteilt habe, quasi gar nicht gesehen. Nur als ich darauf gezeigt habe und ihm erlaubt, das zu sehen, hat er was dazu gesagt. Also der war sehr zurückhaltend. Das war was für uns, das war privat. Und bis wir ihm erlaubt haben, auch was davon zu haben, hat er das völlig ignoriert. Aber auch hier in Deutschland oder in den Staaten und sonst wo macht man das. Das, also nicht vielleicht mit Guacamole, was auf dem Tisch ist, ne? Man vielleicht fragt nach, so, kann ich auch ein bisschen was haben, ne? Das ist eine riesige Portion. Ja, klar. Aber man sitzt irgendwo, und man dreht quasi den Rücken. Man sieht, dass jemand da ein Buch liest. Man will ihn nicht unterbrechen. Es ist noch ein bisschen extremer in England. Und diese Form von Privatheit, was sehr wichtig ist, ist eine Form, was sehr viel Einwilligung braucht. Man muss wirklich weggucken, obwohl man das dann sieht. Und man findet es am stärksten in Gesellschaften, wo man wenig Platz hat. Und das stimmt, in England traditionell hat man halt weniger Platz als zum Beispiel in Deutschland. Und warum wird diese Zurückhaltung respektiert? Also warum kann ich erwarten, dass wenn ich hier sitze und irgendwie was Komisches mache, was vielleicht nicht die Normen unbedingt entspricht? Warum schaut ihr denn halt einfach alle weg und keiner sagt was? Weil man wünscht das auch für sich selbst. Auf der einen Seite, aber auch um Scham zu verstecken. Und wenn ich zu Hause bin, und meine Kinder zum Beispiel singen alleine in ihrem Zimmer. Ich höre das natürlich, ne? Aber ich will nicht jeden Tag kommentieren, ich finde, dass du hast große Fortschritte gemacht oder heute war es dann total schlimm. Dann fühlen sie sich beobachtet. Die haben keine Privatheit, ne? Ich tue so, als ob ich nicht gehört habe, dass die singen geübt haben. Weil wenn die denken, dass ich das bewerte, denn üben die nicht mehr. Jedes Mal, wenn die üben würden, würden die auf der Bühne stehen. Die würden sich die Fehler nicht erlauben, die sonst machen, um sich zu verbessern. Um sich zu verbessern, muss man dann halt diese Fehler machen. Aber wenn man auf der Bühne steht, will man halt keine Fehler machen. Also was sind die Kernideen von Privatheit? Also es gibt irgendwie diese sozialen Normen und Erwartungen. Es gibt so Schutz und Freiheit gleichzeitig. Kontrolle über sich selbst. Und es hat viel mit Vertrauen zu tun. Und warum brauchen wir Privatheit? Also wieder Alan Weston. Es gibt vier wichtige Gründe, warum wir diese Privatheit brauchen. Eins, es geht um Eigenverantwortlichkeit. Zwei, emotionale Entlastung. Drei, Selbstevaluierung. Und vier, geschützte Kommunikation. Also was ist eigentlich Eigenverantwortlichkeit? Also ohne Freiheit gibt es keine Individuen. Wir brauchen Zeit zu experimentieren. Meine Kinder müssen alleine singen, die müssen alleine üben, um wirklich zu singen. Ohne Konsequenz. Ohne diese Wertschätzung von mir. Ich darf auch nicht sagen, du hast heute gut gemacht. Das ist auch zu viel. Da habe ich die Privatheit verletzt. Also wir müssen was verstecken. So, dass wir uns entwickeln können. Sonst haben die anderen zu viel Macht über uns. Es geht auch um emotionale Entlastung. Wir schlüpfen in diese Rollen. Wir tragen eine Maske. Aber wenn wir Privatheit haben, da können wir die Maske fallen lassen, mindestens teilweise. Man kann sich selbst sein. Mehr oder weniger. Wir können gegen diese sozialen Normen stoßen, die man sonst in der Gesellschaft nicht machen würde. Man kann sich ohne Konsequenzen sich beschweren. Mein Chef heute, was für ein Arschloch, kann ich meine Frau sagen. Aber in der Öffentlichkeit würde ich das nie sagen. Und natürlich kann man auch trauen, was ganz wichtig ist. Selbstevaluierung. Wie kann ich überlegen, wer ich bin? Ich brauche diese Privatheit, um zu überlegen, was für ein Mensch will ich sein oder werden. Wir müssen diese Information irgendwie bearbeiten. Wir müssen alleine sein, um kreativer zu sein. Also die meisten Leute kennen wahrscheinlich Geschichten von Schriftstellern, die sich zurückgezogen haben für einen Monat oder zwei Monate und nur dann konnten die dann halt richtig schreiben. Oder die große Ideen gehabt haben. Genau in dem Moment, wo man wirklich Privatheit hat, da steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man kreativ ist. Und für uns natürlich, was wir alle kennen, ist geschützte Kommunikation. Aber ich meine natürlich nicht nur verschlüsselte Nachrichten, aber auch diese mündliche Kommunikation. Weil unsere Kommunikation ist normalerweise nie die ganze Wahrheit. Ne? Vielleicht heute Abend kommt er zu mir und er sagt, hey, dein Vortrag war super. Und eigentlich denkt er, ja, der Vortrag war vielleicht okay, ne? So ein 3 von 10. 3,5. Aber er wollte mich nicht verletzen. Also er sei ganz freundlich. Ne? Also diese Form der Kommunikation ist dann immer, man kann das nicht wirklich vertrauen. Er sei fremd, er wollte vielleicht was von mir. Er wollte mich nicht verletzen. Also er sei nett. Die Wahrheit braucht Vertrauen. Und es braucht besonders viel Vertrauen bei fremden Leuten. Auch beim Arzt. Und auch bei den Freunden und beim Partner. Also ich hoffe, dass ich habe vermittelt, dass Privatheit ist aus vielerlei Gründen wichtig. Also wir brauchen Privatheit, um uns selbst zu sein. Ohne Privatheit, es geht einfach nicht. Wir sind wie Sartres Student, der so fixiert auf Student sein, dass er vergessen hat, Student zu sein. Der sieht nur so aus. Der trägt diese dicke Maske. Wir müssen unsere Maske fallen lassen, um uns selbst zu entwickeln. Also diese Privatheit geht um Informationen über sich selbst, wie man das mit der Welt teilt und die Kontrolle darüber. Und das ist natürlich sehr eng verbunden mit Datenschutz. Ich gebe meine Daten preis, meine persönliche Information preis. Ich teile das mit einer Firma, mit jemandem. Was können die denn tun, wenn die diese Daten haben? Also was kann ein Unbekannter machen? Die können uns vielleicht beobachten beim Masturbieren, wenn die irgendwelche Viren auf unser Laptop installiert haben und unsere Webcam anschalten können. Ist das denn so schlimm? Derjenige ist ganz unbekannt. Wenn ich nichts davon wusste und nie was davon erfahren würde, wie würde mich das verletzen? Quasi gar nicht, weil ich weiß nichts davon. Ich bin dadurch nicht verletzt. Und was passiert, wenn ein Unbekannter weiß, was ich gekauft habe? Heute habe ich Salat, Avocado gekauft, ein paar Tomaten, ich habe auch Nüsse gekauft, Cola. Was können die damit machen? Ist das schlimm? Ist das schlimm, wenn jemand meine Hoffnungen kennt, meine Träume? Was können die damit machen? Wie können die uns schaden? Also in der Regel, diese Information schadet uns nicht. Die wollen uns eigentlich gar nicht verletzen. Ne? Also wenn die BND oder NSA Daten über uns sammelt, die gehen nicht direkt zu meiner Frau und sagen, dass ich bin fremdgegangen. Ne? Also die halten das für sich selbst mindestens 99,9999% der Zeit. Die machen mit den Daten gar nichts. Naja, vielleicht gibt es so ein paar Leute, die das dann angucken, weil ich dann auch schön bin. Vielleicht auch nicht. Es hat den Vorteil, dass wenn die diese Daten haben und das auswerten können, dann können die doch die Terroristen finden. Vielleicht. Aber das schadet mich nicht. Also ich habe nichts wirklich zu verbergen. Die Daten, die ich preisgebe, geht an fremde Leute, die nichts mit mir zu tun haben. Diese Leute haben in der Regel kein Macht über mich. Die können mich nicht verletzen. Und die wollen das auch nicht. Also ist Datenschutz irgendwie trotzdem wichtig? Es gibt ein sehr schönes Buch, kann ich sehr empfehlen. Es heißt Nothing to Hide bei Daniel Solov. Und er sagt, es gibt 4 Gründe, warum Datenschutz sehr, sehr wichtig ist. Es geht um Aggregation, Ausgrenzung, Zweitverwendung und Verzerrung. Also was ist Aggregation? Also wenn man Daten kombiniert, ich nehme zum Beispiel, ich kaufe ein Buch bei Amazon über Krebs. In dem Moment weiß Amazon gar nichts, ob ich Krebs habe. Vielleicht interessiere ich mich einfach für Krebs, weil ich dann halt Student bin. Vielleicht ein Bekannter von mir hat Krebs. Und deswegen will ich mich in diesem Thema versenken. Es gibt vielerlei Gründe. Aber wenn ich gleichzeitig eine Perücke bei Amazon kaufe, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wahrscheinlich ich Krebs habe. Ich habe ein Buch und eine Perücke gekauft. Warum würde man halt beide Sachen kaufen? Naja, nur wenn man Krebs hat. Wahrscheinlich. Das ist ein sehr starkes Zeichen dafür, auf jeden Fall. Man kann auch rausfinden, wenn eine Frau schwanger ist, anhand ihrer Einkäufe. Wir wissen zum Beispiel vor einigen Jahren, dass Target, was eine große Laden ist wie DM oder sowas, die wollten denn unbedingt Frauen finden, die schwanger sind. Weil wenn man denn Frauen lockt, einzukaufen bei denen, während die schwanger sind, dann bleiben die auch sehr langfristig Kunden. Die wollen dann halt Windeln kaufen und alles, was halt drumherum geht. Also die haben ein paar Leute auf dieses Problem gesetzt und die haben ganz viel Daten ausgewertet und die waren dann super erfolgreich. Und dann eines Tages kam, also und was haben die damit gemacht? Ne? Natürlich haben die dann halt Werbung geschickt zu Hause. Ne? Also komm jetzt rein, kaufe Windeln, 50% reduziert mit diesem Gutschein und alles anderes. Denn eines Tages kam ein Mann in einem Target rein und hat gesagt, wie können Sie meine Tochter sowas schicken? Sie ist 17 Jahre alt und sie soll jetzt Windeln kaufen. Und derjenige, der im Laden dafür zuständig war, diese Beschwerde entgegenzunehmen, der hat sich dann entschuldigt und gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wie das denn halt hätte passieren können. Der Mann ist dann nach Hause gegangen. Und 2 Wochen später kam er wieder in den Laden und dieses Mal hat er sich entschuldigt. Entschuldigung, dass ich so ein Arschloch war. Aber in der Tat ist meine Tochter schwanger. Ich wusste einfach nichts davon. Sie hat es noch nicht verraten. Ja, das ist natürlich eine ziemlich peinliche Sache. Und Target hat sich sein Verhalten sofort geändert. Aber die große Frage ist, wie? Jetzt, die schicken halt nicht nur Gutscheine für Windeln, sondern gleichzeitig schicken die dann Gutscheine für Getränke. Also es ist zwar gezielt, 2 von 4 Seiten gehen um Babysachen, aber die anderen 2 Seiten, die sind ganz neutral. Und dann weiß man nicht oder weiß anderen nicht, dass man diese gezielte Werbung bekam. Also sehr interessanter Fall und die haben das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit rausgefunden. Man soll so ein bisschen Angst haben. Und was ist, wenn man ein bisschen telefoniert, weil man eine Abtreibung braucht? Kann man auch rausfinden. Man ruft bei der Mutter an, um 2 Uhr morgens oder bei der Freundin, dann bei der Ärztin, noch ein paar Anrufe. Und anhand von dieser Information ist es wahrscheinlich, dass die Frau eine Abtreibung braucht. Noch ein Beispiel von Aggregation ist, vor ein paar Jahren in Boston gab es eine Bombenattentat. Und diejenigen, die das gemacht haben, die haben einen Hochdruck, Kochtopf, danke, benutzt. Und das war an einem Rucksack, ne? Und dann irgendwo in New York City, da war eine Frau, die brauchte so einen Kochtopf. Und der Sohn, der war ein News-Junkie, also der hat ganz viel gelesen über diese Attentat. Und der Mann hat genau an dem Tag auch nach einem Rucksack gesucht. Und dann am nächsten Tag kam die FBI klopfen. Und die wollten wissen, ob die vorhatten, eine Bombe zu bauen. Und die Frau war natürlich sehr überrascht. Sie hat gemeint, nein, sie hat nicht vor, eine Bombe zu bauen. Warum fragen die denn? Ja, und irgendwann hat es sich ergeben, dass durch diese 3 Sachen haben die gedacht, dass vielleicht die wollten dann diese Attentat nachmachen. Wenn man so viel Daten hat, und auch eine Wahrscheinlichkeit hat von 99,99999%, dass man Recht hat, dass jemand das nicht gemacht hat. Das heißt immer noch, dass man zum Beispiel 200 Leute in den Staaten hat, die das wahrscheinlich, also an diese unterschiedlichen Sachen, diese Konstellation von Ereignisse anpassen, also dazu passen. Also man muss sehr vorsichtig sein und wir wissen, dass die FBI und NSA und die meisten Regierungen, die sind einfach nicht so vorsichtig. Ausgrenzung. Was passiert, wenn man nicht weiß, wie die Daten über sich selbst benutzt wird? Ich habe das dann halt preisgegeben, habe das an Yahoo gegeben zum Beispiel, weil ich wollte dann halt mich ein E-Mail-Konto besorgen. Und was machen die mit diesen Daten? Naja, die geben das direkt weiter an der NSA, ne? Das ist jetzt mittlerweile sehr bekannt. Ich habe das nie erlaubt. Die haben das einfach gemacht. Und das spricht auch gegen die Benutzerbedingungen. Also ich habe nicht erwartet, oder Datenschutz. Also ich habe nicht erwartet, also wenn man das liest, dann würde man das nicht erwarten. Und das größte Problem bei dieser Ausgrenzung ist nicht, dass so andere Parteien an uns Daten kommen oder man hat es irgendwie anderes verwendet als versprochen, ist, dass man Fehler nicht korrigieren kann. Zum Beispiel, es gibt diese Terror Watchlist. Letztes Jahr, diese Terror Watchlist hat ungefähr 2,5 Millionen Einträge. Das sind ganz schön viel. Wer darf diese Liste anschauen? Keiner. Also mindestens nicht Leute außerhalb der Regierung. Also wenn du Probleme im Flughafen hast, warum hast du diese Probleme? Das weißt du nicht. Du kannst vielleicht fragen, bin ich auf dieser Liste? Aber die sagen, das dürfen wir nicht verraten. Vielleicht ja, vielleicht nein. Vielleicht hast du einfach einen Namen, was sehr ähnlich ist zu jemandem, der verdächtig ist. Ja, da hast du verloren. Es gibt niemanden, zu dem du gehen kannst und sagen, hör mal, also das Problem ist einfach so da in dieser andere Bundesland, da ist dieser Typ, ne? Du weißt gar nicht, was das Problem ist. Du weißt gar nicht, dass du auf dieser Liste stehst. Du hast verloren. Und Zweitverwertung. Also Daten würden für einen anderen Zweck benutzt als angegeben. Also das habe ich schon ein bisschen erwähnt. Und das beste Beispiel ist natürlich, dass wenn es einen Datenpannen gibt, zum Beispiel in 2016, Adult Friend Finder, das ist so ein großes Sozialnetzwerk von Männern, die Sex suchen. Und Männer und Bots, die Sex suchen. Und da war irgendwie 412 Millionen Konten erbeutet. Und bei Yahoo auch letztes Jahr war es 1 Milliarde Konten. Und wenn eine Firma wie Yahoo ihre Daten nicht schützen können, dann wie kann ich erwarten, dass Real das macht? Oder irgendwelche andere Firma? Diese Daten, die wir preisgeben, ist quasi eine Zeitbombe. Irgendwann würden die dann weitergegeben. Es ist nicht eine Frage von ob, aber wann. Das passiert einfach. Und viel schneller, als man denkt. Verzierung. Was passiert, wenn ich eine Datenbank habe, zum Beispiel? Und in diese Datenbank, ich habe eine Tabelle und ich habe dann so bestimmte Spalten, ne? Und ich will Daten, weil ich zum Beispiel die NSA bin, weil ich für die NSA arbeite. Ich sammle halt Daten. Ich muss diese Daten irgendwie in diese Tabelle kriegen. Es passt nicht perfekt. Also ich muss das dann so ein bisschen ändern, sodass das dann in die vorgegebene Spalten passt. Es spiegelt nicht mehr wirklich die Wahrheit. Oder da sind Sachen, die fehlen. Es gibt keine Spalten davor. Das kann nicht gespeichert werden. Da ist nur die Hälfte der Geschichte. Und was passiert, wenn man gezielt angegriffen wird? Google hat so viel Informationen über uns. Die wissen ganz genau, dass für 142 Tage habe ich nach einem asiatischen Restaurant in Heidelberg gesucht. Das weiß ich selbst nicht mehr, dass es genau für 142 Tage war. Die wissen auch, dass heute Abend, ich bin hier in Köln, bei C4, die wissen sogar, dass ich einen Vortrag halte. Das würde ich vielleicht nicht vergessen. Aber in 2 Jahren würde ich nicht mehr genau wissen, an welchem Tag das war. Vielleicht sogar in welchem Jahr. Und jemand, der was Böses von mir will, der kann halt ein paar Ereignisse rauspflücken und eine eigene Geschichte daraus machen. Und da stehe ich ganz dumm da. Wie kann ich mich verteidigen? Ich habe über mich selbst nicht ein Zehntel so viel Information, wie Google oder die NSA über mich hat. Die haben Beweise, dass an bestimmten Tagen ich was gemacht habe, was gekauft habe. Ich kann das nicht mehr widerlegen. Ich kann auch nicht beweisen, dass ich was anderes an einem anderen Tag gekauft habe. Also wie können wir das zusammenfassen? Also am Anfang habe ich gesagt, dass Privatheit Selbstbestimmung ist und dass Privatheit sehr wichtig ist aus unterschiedlichen Gründen. Und ich habe auch versucht zu zeigen, dass ohne Privatheit sind wir nur Roboter. Wir können uns selbst nicht weiterentwickeln. Aber Privatheit kann missbraucht werden. Zum Beispiel zu Hause. Ein Vater kann ein Kind missbrauchen. Und er erlaubt keine rein. Keiner darf denn das sehen. Keiner geht denn da rein. Er will das denn halt verstecken. Er sagt, dass sein Zuhause, sein Reich ist. Keiner darf gucken. Respektieren das denn alle? Wie können wir prüfen, dass es okay ist, was er macht? Haben wir Vertrauen? Obwohl wir Privatheit wollen, brauchen wir trotzdem ein bisschen Kontrolle, um solche Fälle zu unterbinden. Der Grund, weswegen man Datenschutz will, ist nicht, mindestens für die meisten Leute, es ist nicht, weil die was zu verstecken haben. Die meisten Leute haben eigentlich nichts zu verstecken. Die haben Recht. Es gibt andere Gründe. Es gibt diese Zerrung, Aggregation. Alles, was mit dem Privatdata passieren kann. Da sind ganz schlimme Dinge, die tatsächlich passieren. Und das haben wir gesehen anhand von dieser Adult Friend Finder Geschichte gesehen von Yahoo. Das trifft wahrscheinlich, also solcher Fall trifft wahrscheinlich jeder in diesem Raum und jeder, der irgendetwas irgendwann mal im Internet unterwegs war. Wir müssen vermitteln, dass Daten missbraucht sein kann. Es geht nicht darum, dass man die Daten, dass man was verstecken will, sondern was alles passieren kann, wenn diese Daten falsch ausgewertet werden, missbraucht werden. Und wenn wir das, die Masse wirklich vermitteln können, dann würden die auch Privatheit schützen. Die würden auch Privatheit wollen. Die würden auf unserer Seite sein. Und wenn wir sagen, dass Privatheit wichtig ist, die würden uns sogar Recht geben. Also mit solchen Argumenten kann man gewinnen. Und ich denke, die meisten von euch, ihr schätzt Privatheit und ihr habt genau das gleiche Problem wie ich oder das Problem, was ich hatte, nämlich, dass ich habe versucht zu vermitteln, warum Privatheit wichtig war und er verliert ständig. Und ich hoffe, dass ich habe heute Abend euch ein paar Werkzeuge gegeben oder ein paar Argumente gegeben, sodass ihr auch erklären könnt, warum Privatheit wichtig ist und was alles passieren kann, wenn man seine Privatdaten preisgibt.
Das war der Vortrag von Neil Wallfield, Privatheit, mehr als etwas zu verbergen. Natürlich könnt ihr die Sendung nachhören auf unserer Webseite politopiamagazin.de. Dort haben wir in den Shownotes, also in den Sendungsnotizen, auch noch weitere Links versammelt. Dort ist ein Link zu dem Originalvortrag, gibt's auch mit Video. Das heißt, ihr könnt euch da nochmal schlau machen und weiter in das Thema eintauchen. Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch, 16 Uhr, das Politopia-Magazin hier bei Radio X. Bis dann.